Jetzt ist wieder Zeit für Ruh im Studio. Den Podcast im Sparkassenkosmos. Mit Sparkassen für Sparkassen. Präsentiert von Sascha Ruh und der Sparkassen Consulting GmbH.
So, und jetzt ist wieder Ruh im Studio. Herzlich willkommen zur neuen Episode. Ich freue mich sehr, dass ich heute einen wirklich ja nahezu prominenten Gast bei mir habe. Ich bin heute in der Sparkasse Niederbayern-Mitte bei Herrn Walter Strohmeier. Herzlich willkommen erstmal, Herr Strohmeier.
Hallo, ja, Ruh, ich begrüße Sie ganz herzlich bei uns hier in Niederbayern.
Vielen lieben Dank. Ja, wer das nicht weiß, die meisten müssten Herrn Strohmeier kennen. Da darf ich kurz ein paar einleitende Worte finden und ich hoffe, ich finde auch die richtigen Worte. Herr Strohmeier ist ja der Bundesobmann für die deutschen Sparkassen und in seiner Doppelfunktion auch Vorstandsvorsitzender für die Sparkasse Niederbayern-Mitte und hat ja wirklich eine bewegende Vergangenheit, viele Stationen erlebt. Und ich darf ein paar Dinge tatsächlich sagen. Jetzt letztes Jahr 40-jähriges Dienstjubiläum.
Richtig.
60 Jahre alt.
Auch richtig.
In diesem Jahr. Und tatsächlich, was ich total spannend fand, Herr Strohmeier, Sie waren damals 35, als Sie Vorstandsvorsitzender wurden.
Ja, es ist richtig. Und demzufolge bin ich jetzt schon 25 Jahre auf dem Vorstandsvorsitzendenstuhl. Und ich sage immer, die Mitarbeiter und Kunden haben bald ein neues Gesicht verdient. Nee, aber Spaß beiseite, es macht immer noch Spaß. Und ich glaube, ich habe auch noch den notwendigen Antrieb, um noch einige Jahre hier hoffentlich auch erfolgreich für die Sparkasse, aber vor allen Dingen für unsere schöne Sparkassenorganisation tätig sein zu dürfen.
Also wirklich klasse, zumal ich habe auch gelesen, 14 Jahre nach Beginn der Bankausbildung in den Vorstandsvorsitz. Also das ist erstmal eine Aussage. Und dann ja in Ihrer Rolle auch ja für die bundesweiten Aktivitäten Stück für Stück ausgebaut. 2009 Bezirksobmann der Niederbayerischen Sparkassen, dann 2013 Bayerischer Landesobmann und seit dann 2017 stellvertretender Bundesobmann und seit 2018 ja in der Bundesobmann-Rolle. Also finde ich steil und auch im Hinblick auf ein Hobby, was Sie haben. Sie sind ein Fußballbegeisterter, das habe ich auch nachvollziehen dürfen und haben noch ein kleines Hobby, sind Vorstandssprecher des FC Dingolfing.
Ja, das habe ich auch noch und muss Ihnen ein Kompliment aussprechen. Sie sind sehr gut vorbereitet.
Ja.
Das mit dem Fußball ist eine, glaube ich, eine ganz spannende Geschichte, denn eigentlich wollte ich immer Abteilungsleiter in der Sparkasse werden und nebenbei Fußballtrainer. Es ist dann alles anders gekommen, wie Sie schon richtig recherchiert haben. Und ja, ich habe halt die Chancen einfach beim Schopfe gepackt und dann Stufe für Stufe. Ich glaube, mich nie aufgedrängt zu haben. Ich wurde immer gerufen und konnte dann, glaube ich, zumindest die Erwartungen weitgehend erfüllen.
Ja, Sie sind sehr bescheiden. Das habe ich schon in anderen Gesprächen wahrgenommen. Denn Sie hatten einmal gesagt in einem Interview, Sie leben so ein bisschen das Motto, und ich bin jetzt hier gerade vor Ort bei Ihnen, wir schauen uns auch in die Augen, ja, und Sie leben das Motto, Menschen begeistern, klar formulieren, konsequent führen. Das hatten Sie einmal sehr deutlich formuliert und das habe ich auch für heute mitgebracht. Und Sie hatten einen zweiten Satz gesagt, und ich wollte nie irgendeine Position werden. Man muss sich beweisen und dann wurden Sie es ja auch, ne? Durch einfach Leistung, ja. Fleiß und auch guten Leumund in der Form.
Ja, das Motto, das Sie eben zitiert haben, das steht tatsächlich bei mir am Schreibtisch. Ich sehe das jeden Tag und ich möchte es auch umsetzen. Und ja, ich glaube wirklich, und ich hoffe auch, dass ich einigermaßen bescheiden und demütig auftrete. Das hat vielleicht auch mit meiner Prägung zu tun. Ich komme aus einer einfachen Arbeiterfamilie, wie wir hier in Niederbayern sagen würden. Und ich habe mich dann wirklich Stufe für Stufe hochgearbeitet. Ich habe es ja eingangs schon erwähnt, ich wollte immer Abteilungsleiter werden. Das war mein Ziel. Und dann haben sich einfach die Chancen ergeben. Und ich wurde dann auch manchmal angeschubst von dem einen oder anderen Kollegen nach dem Motto, das, was der und die können, das kannst du auch. Bewirb dich und mach das und so hat sich Chance für Chance ergeben und als dann der Ruf kam zum Vorstand, Sie haben es schon angesprochen, damals mit knapp 35 Jahren, habe ich mir das einfach zugetraut und dann meinen Hut in den Ring geschmissen und der Verwaltungsrat hat sich damals einstimmig für mich ausgesprochen als Lokalmatator. Ich habe ja in der Sparkasse meine Ausbildung begonnen und war dann mit knapp 35 Jahren Vorstandsvorsitzender. Das war sehr anspruchsvoll, das gebe ich ganz ehrlich zu, weil es natürlich ein Sprung ins kalte Wasser ist. Man hat keine oder weitgehend wenig Vorerfahrung Und dann kommt einiges auf einen zu. Und was gar nicht zu unterschätzen ist, ist die Tatsache, dass die ehemaligen Kollegen auf einmal ich deren Chef bin. Und ich glaube, ich weniger Probleme hatte mit diesem Umgang als die Kolleginnen und Kollegen, für die ich natürlich der Walter blieb, aber für sie gar nicht immer so einfach war zu unterscheiden, ist er jetzt der Vorstandsvorsitzende oder ist er mein ehemaliger Kollege oder ist er sogar noch der Fußballfreund. Und das hat mich einiges im Laufe der Zeit an Erfahrung gebracht, mit solchen Situationen umzugehen. Und mittlerweile, glaube ich, bin ich da sehr professionell.
Das glaube ich auch. Und das wirkt auch extrem professionell. Man sieht es ja auch des Öfteren auf Tagungen, auf Veranstaltungen großen Formates mit Politik und wirklich breit vertreten. Und ja, ich finde es erstmal klasse, dass Sie sich die Zeit nehmen, hier bei Rom Studio.
Sehr gerne.
Ja, sich wirklich hier zu äußern. Denn ja, viele der Zuhörerinnen und Zuhörer wissen vielleicht gar nicht, was ist eigentlich auch ein Bundesobmann? Ein Vorstandsvorsitzender, glaube ich, kann man sich vorstellen. Das ist irgendwie der Boss von der Sparkasse.
Der Bundesobmann ist der wichtigste in der gesamten Organisation. Na, Spaß beiseite. Ich versuche es immer so zu erklären. Das oberste Gremium ist das DSGV-Präsidium, deren Vorsitz selbstverständlich der DSGV-Präsident innehat. Und dann gibt es 4 Vizepräsidenten. Den einen Vizepräsident, der Sprecher der Regionalverbände, da sage ich immer, die bringen die Macht mit, denn die Regionalverbände sind Mitglieder im DSGV-Verein und haben hier ganz maßgeblichen Stimmenanteil. Das ist der mächtigste. Dann der Sprecher der Landesbanken, der bringt die Größe mit und damit auch das Risiko in unserer Organisation, aber vor allen Dingen die Größe der Landesbanken. Dann der Vertreter der kommunalen Vertreter, der bringt die Eigentümerrolle mit. Und dann der wichtigste, das ist der Bundesobmann, weil der bringt rund 50 Millionen Kunden mit. Und das ist letztendlich das Entscheidende, von den Kunden leben wir. Und da ist natürlich meine unmittelbar allerwichtigste Aufgabe, den Blick auf die Kunden und auf die Sparkassen nicht zu verlieren. Und da gilt meine ganze Kraft, dass wir das wirklich uns Tag für Tag dessen bewusst sind. Wir leben von den Kunden, wir müssen achten, welche Auswirkungen hat es auf die Sparkasse und letztendlich auf unsere Kunden. Und da versuche ich immer, hier unsere Pfünde zu sichern.
Ja, das ist auch richtig so, weil letzten Endes, Sie haben es gesagt, wir leben von unseren Kunden. Und am Ende des Tages, ja, sollen sie es auch möglichst lange bleiben. Ja, das Thema Marktanteilsentwicklung, das ist ja durchaus auch heterogen in Deutschland. Ja, wir haben durchaus Gefälle und zwar auch in eine andere Richtung. Deswegen ist es wichtig, dass jemand auch ein Stück weit die Fahne hochhält, genau für diese Rolle. Aber helfen Sie mir mal ganz kurz auf die Sprünge. Wie wird man eigentlich Bundesobmann? Wird man da gewählt? Wie läuft eigentlich dieser Ablauf da ab?
Ja, jeder Regionalverband hat ja neben dem Präsidenten auch einen Landesobmann. Und die insgesamt 12 Landesobmänner wählen dann einen Bundesobmann. Und so bin ich zum Bundesobmann geworden. Ich darf dazu sagen, dass ich vorher schon stellvertretender Bundesobmann war, noch zu der Zeit, als Helmut Schleber als Bundesobmann war und als der nachrückte zum Präsidenten, wurde ich dann einstimmig zum Bundesobmann gewählt, 2018.
Genau, und dann auf 3 Jahre, so wie ich informiert bin?
Genau, es ist immer, eine Periode dauert immer 3 Jahre und mittlerweile wurde ich schon 2-mal wiedergewählt, also bin schon in der dritten Periode und ja, auch da schon ein bisschen alt gedient.
Ja, die magische Zahl 3 schlägt sich durch. 3. Periode Bundesobmann, 6. Periode Vorstandsvorsitz. Also von daher, ja, irgendwie scheint es dann mit den Zahlen was auf sich zu haben.
Ja.
Und jetzt hatten Sie gesagt, naja, die in den verschiedenen Rollen der Vizepräsidenten, das habe ich soweit verstanden. Wie darf man sich denn das jetzt vorstellen? Weil ich versuche ja auch ein bisschen mit dem Podcast den einen oder anderen Bildungsauftrag zu erfüllen. Was bedeutet es im Sinne von, man nimmt die Themen aus Kundensicht nochmal mit rein, in Gremien, in Sitzungen? Das heißt, Sie sind da quasi aktiv dabei und beteiligen sich dann aktiv auch in den Projekten in Teilen mit? Oder wie kann man sich das operativ vorstellen?
Ja, unbedingt. Also für mich ist immer das Allerwichtigste das Wohl und Weh der Sparkassen. Und ich bin ein großer Verfechter, auch was die Diversifikation der Größen der Sparkassen anbelangt. Also wir brauchen große Sparkassen, wir brauchen aber auch kleine Sparkassen. Und die Ergebnisse zeigen dies, dass wir beides brauchen, das jeweils zur jeweiligen Region und zur Metropole besten passt. Und da ist mir wichtig, dass man diese Konstruktion im Großen und Ganzen auch so lässt, dass alle ihre Daseinsberechtigung haben. Die kleinen Sparkassen genauso wie die Großsparkassen. Und da ist es für mich immer ganz wichtig, hier diesen ausgleichenden Faktor zu berücksichtigen innerhalb der Sparkassen. Innerhalb unserer gesamten Organisation, wie ich vorher schon sagte, ist mir wichtig, dass man nach Möglichkeit alles für die Sparkassen subsumiert. Die Sparkassen sind ganz oben und dann kommen alle anderen in unserer Organisation, weil ich glaube schon, selbstbewusst sagen zu können, wenn Sie einen Bürger auf der Straße fragen, was ist die Sparkassenfinanzgruppe, dann sagt er immer, das ist meine Sparkasse vor Ort.
Genau.
Und das ist das Entscheidende. Und bei aller Liebe, nicht irgendeine Landesbank oder irgendein Verbundpartner, sondern es ist die Sparkasse.
Richtig.
Und dem haben alles andere unterzuordnen. Und da habe ich immer ein sehr großes und wachsames Auge, dass diese Statik auch so bleibt. Weil ich nehme natürlich auch wahr, dass einige Architekten unterwegs sind, die diese Statik gerne verändern würden. Und da ist es meine Aufgabe, hier rechtzeitig immer den mahnenden Finger zu heben. Weil das ist auch das, was der Kunde will und was der Bürger will. Mhm. Und am Ende des Tages auch die Politik will.
Sie hatten gerade das Schlagwort Politik genannt, auf Sparkassenebene, soweit nachvollziehbar. Wie ist dann der Einfluss genau auf die Politik? Also wie können Sie da vielleicht auch auf Aktivitäten, wir haben das Thema Fusionen in Deutschland, wir haben durchaus vielleicht auch mal Gebiete in Deutschland, die über Gebietsreformen diskutieren und. Das macht ja auch alles mit den Sparkassen was. Sie hatten mal in einem Interview gesagt, naja, schauen Sie sich teilweise Regionen an, da haben wir mal keinen Bäcker mehr, da haben wir keinen Metzger mehr, da haben wir keinen Automechaniker mehr. Wie können Sie da Einfluss nehmen auf solche Diskussionen möglicherweise?
Ja, also grundsätzlich sage ich, dass man als Bundesobmann natürlich ein gewisses Gespür und Feeling für die Politik braucht. Ich muss wissen, wie Mehrheiten entstehen, ich muss wissen und es erkennen, ob über Bande gespielt wird, ob es niedere Beweggründe gibt, das muss man ein bisschen spüren und erkennen. Ich glaube aber nicht, dass man als Bundesobmann so nahe an der Politik sein muss und geschweige denn ein Parteibuch haben muss. Ich habe auch keins und lebe sehr gut damit. Das ist die politische Schiene. Ja, und ansonsten sage ich immer, je stärker, je selbstbewusster, je erfolgreicher der jeweilige Sparkassenvorstand agiert, umso mehr wird sich die Politik raushalten.
Sie in Ruhe lassen.
Wenn die Politik merkt, da ist der Vorstand vielleicht nicht einmal in der Meinung, sich einig innerhalb des Vorstands oder er gibt Schwächen preis, dann braucht man sich nicht wundern, wenn die Politik eingreift. Und auch weil Sie das Thema Fusionen angesprochen haben, ich bin kein Gegner von Fusionen, ich sage aber auch nicht, das Allheilmittel liegt in den Fusionen. Das muss man immer von Situation zu Situation anschauen. Und wenn es soweit kommen sollte, dann habe ich auch eine klare Meinung, da sage ich immer, die Architekten sind die Vorstände. Wenn die einen guten Plan vorlegen, dann werden die Eigentümer, die Bauherren, nicht sagen, nein, den Plan setze ich nicht um. Wenn der Plan nicht gut ist oder fehlerhaft gezeichnet wird, dann wird der Bauherr sagen, na, das Haus baue ich lieber nicht, da bleibe ich lieber in meinem kleinen Häuschen. Mhm. Und ich glaube, dieses Bild, das muss man sich vergegenwärtigen. Ich brauche gute, starke Architekten, die mir einen tollen Plan vorlegen. Und dann brauche ich entscheidungsfreudige Eigentümer, Bauherren, die das dann auch umsetzen. Und dann funktioniert das auch. Und da gibt es ja zahlreiche erfolgreiche Modelle. Ja,
unbedingt. Und man braucht natürlich auch eine gute Bodenplatte oder ein gutes Grundstück,
genau,
auf dem man baut.
Genau.
Das kommt ja auch dazu. Und das würde ich jetzt als Symbol für die Stärke, ne? Ich habe diese Möglichkeiten. Ich werde nicht fremdgestaltet, sondern ich kann es selber in die Hand nehmen.
Ja, genau. Man sollte auch als Vorstand immer schauen, dass ich das Heft des Handelns immer selber in der Hand habe. Und wenn ich wirklich solche Entwicklungen auf mich zukommen sehe, dann sollte man das auch nicht verkennen, sollte man sich dem positiv öffnen und das Beste daraus machen.
Ja. Ja, soweit verstanden. Jetzt haben Sie ja gerade auch die Landesobmänner angesprochen. Dann haben wir ja auch noch Vizepräsidenten, dann haben wir Sparkassenpräsidenten in den jeweiligen Regionalverbänden. Wie läuft denn da das Zusammenspiel jetzt eines Bundesobmanns? Welchen Einfluss haben Sie, welche Rolle haben Sie, also zwischen Landesobleuten, Vize und Sparkassenpräsident?
Ja, innerhalb der Landesobleute meines Zirkels, der sich ja LOA nennt, glaube ich, ist es hervorragend, auch das Zusammenspiel, auch die Abstimmungsprozesse, auch die Kultur, die wir pflegen, da bin ich sehr, sehr zufrieden und hoffe, dass natürlich meine Kolleginnen und Kollegen das genauso sehen. Ich glaube auch, dass mir die Regionalpräsidentinnen und Präsidenten den notwendigen Respekt entgegenbringen und ich da durchaus auch meine Meinung einbringen kann. Das merke ich vor allen Dingen im Zusammenspiel mit dem Vorsitzenden der Verbandsvorsteher, aktuell der Herr Breuer aus dem Rheinland, und mit dem DSGV-Präsidenten, wo schon sehr, sehr wahrnehmbar auf meine Meinung auch gehört wird. Und erst nächste oder übernächste Woche habe ich eine Tagung, die ich auch selber neu ins Leben gerufen habe mit dem Verbandsgeschäftsführer, wo wir einen Tag in Berlin tagen. Das finde ich sehr wichtig, denn die Verbandsgeschäftsführer sind ja eigentlich dann die, die es in den Regionalverbänden umsetzen müssen. Und wir haben zweimal im Jahr, auch seit der letzten Legislaturperiode, eine gemeinsame Sitzung, nur die Präsidenten und Landeshauptleute. Auch das finde ich sehr gut, weil wir sollten die Themen ja gemeinsam besprechen. Und für mich ist ja immer am allerwichtigsten, wenn wir jetzt im LOA, im Landeshauptleuteausschuss, eine Meinung herausarbeiten, ist mir das wichtig, dass das auch in allen Regionen getragen wird und dann nicht in den Regionalverbänden wieder andere Meinung gemacht und erarbeitet wird. Und wenn wir das so flächendeckend hinbekommen, dann können wir die Redundanzen vermeiden und da haben wir immer noch ein bisschen zu viel Redundanzen. Und ja, das ist auch ein Ziel, dem wir schon näher gekommen sind, auch mit der Einrichtung dieser Fachausschüsse. Aber da sind wir noch nicht am Ende, da sehe ich noch Potenzial.
Mhm. Sie hatten genau diese Redundanzen ja angesprochen. Jetzt könnte natürlich ein Zuhörer als vielleicht auch ein Mensch aus der Praxis, der die Organisation ja kennt, bei mir kommt das ja auch immer wieder mal an, Mensch, die Organisation, die ist so träge, die ist so komplex. Wir haben so viele Gremien, so viele Menschen, die auf unterschiedlichen Abstraktionsleveln Themen diskutieren. Jetzt haben Sie ja auch schon einige Kontakte und Formate auch beschrieben, die total wertvoll sind, die aber vielleicht nicht jeder mitbekommt. Wie bringt man da ein Stück weit wie kann man diesen gordischen Knoten durchschlagen zwischen, wir brauchen Kommunikation, wir brauchen Dialog, weil das nun mal Basis jeglichen Vertrauens, auch Dinge wirklich ernst zu meinen und umzusetzen. Und gleichzeitig sich nicht zu vergaloppieren in zu viel Kommunikation.
Ja, ich möchte schon selbstbewusst sagen, wir sind schon besser geworden. Das soll nicht heißen, dass wir überall schon das Optimale haben und das heißt immer, das Bessere ist des guten Feind und da haben wir noch Potenzial und das sehe ich durchaus als Chance und Zuversicht. Was könnte man zum Beispiel vorstellen? Wir haben ja in meinen Augen sehr erfolgreich jetzt umgesetzt diese 5 Fachausschüsse mit Betrieb, Vertrieb, Personal, Kommunikation und Banksteuerung. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass wir unsere Regionalverbände genauso aufstellen, dass wir 5 Regionalverbände als Kompetenzcenter jeweils für Betrieb, Vertrieb wie die Fachausschüsse und der Rest macht nur noch eine Grundausstattung. Denn mir als Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Niederbayern Mitte, wenn ich irgendein Problem mit der Bilanzbuchhaltung habe, ist mir doch das völlig egal, ob ich in München, in Stuttgart, in Düsseldorf oder wo auch immer anrufe. Ich brauche eine qualitativ hochwertige Aussage. Und wo ich anrufe, ist mir völlig egal. Aber mir ist wichtig, dass wir die Themen, die für unsere Kunden wichtig sind, Vertrieb, dass wir die Themen, wo wir noch eine Prozessoptimierung in den Sparkassen herstellen können, wie Betrieb und so weiter, dass wir das noch viel schlanker und schneller auf die Straße bzw. in die Sparkassen bekommen, im Interesse unserer Kunden und dann im Ende im Interesse von uns Sparkassen. Und da haben wir Potenzial und das sollten wir heben, allein auch schon aufgrund der demografischen Herausforderung, die noch zusätzlich auf uns zukommt. Denn für mich wäre das Allerschlimmste, wenn wir die Ressourcen und Kapazitäten in den Sparkassen, Klammer auf, in den Vertrieben, Klammer zu, reduzieren, zugunsten irgendwelcher nachgefolgerter Arbeiten in den Sparkassen oder in den Verbänden. Und da müssen wir noch schlanker werden und schneller werden und da haben wir Möglichkeiten.
Und das würde ich unterstreichen. Natürlich erleben wir das auch in unserer Praxis sehr, sehr häufig, dass das Zeit nicht reicht, ja, Dinge zu vollziehen. Und man fragt sich, warum ist das so? Das ist die Komplexität, das ist teilweise auch Projektdichte, das sind teilweise auch immer die gleichen belasteten Personen. Und wenn man ehrlich ist, teilweise werden Themen ganz Deutschland mehrfach verdiskutiert und nochmal verarbeitet. Ja.
Ja, das stimmt. Ich habe die Frage auch schon bei mir im Landeshauptleute, auch schon mit den Vorsitzenden der Fachausschüsse gestellt. Müssen wir diese Themen wirklich dann auch in den Regionen nochmal diskutieren? Ich meine, ich kriege es ja dann wieder mit, wenn ich als Vorstandsvorsitzender meiner Sparkasse in meiner Arbeits- oder Bezirksgemeinschaft dabei bin, dann weiß ich eigentlich schon, was schon entschieden ist und da noch diskutiert wird. Auf der anderen Seite müssen wir die Themen transportieren und kommunizieren. Das hat ja wieder sehr viel mit Vertrauen zu tun. Und diesen Spagat müssen wir hinbekommen. Und ich sage immer wieder, nicht weil ich Bundesobmann bin, sondern wir müssen den gewählten Personen noch mehr Vertrauen entgegenbringen oder die auswechseln. Wenn sie das Vertrauen missbrauchen, dann müssen die ausgewechselt werden und nicht nur der oder die Sparkasse hat noch kein Amt, jetzt kriegen die auch noch einen Job. Das war in der Vergangenheit, das müssen wir ein für alle Mal beenden.
unbedingt. Im Sinne, Sie hatten es gesagt, im Sinne auch der Kunden, die am Ende auch alle Gehälter bezahlen.
Logisch, wir müssen zum Kunden. Und auch wir Vorstände müssen zum Kunden.
Absolut. Jetzt haben Sie ja eine Doppelrolle, ja, als Vorstandsvorsitzender von einem sehr angesehenen Haus und dann noch in dieser eher politischen Rolle. Wie gelingt das? Ich sag mal, der Tag hat bei Ihnen ja genauso viele Stunden wie meiner.
Ja, ich habe klare Prinzipien und klare Prioritäten. Und Priorität 1 hat meine Sparkasse. Erstens zahlte mein Gehalt und zweitens, Sie haben gesagt, eine relativ angesehene Sparkasse. Ich möchte, dass die angesehen bleibt und zwar positiv angesehen. Okay. Und ich habe das immer wieder schon auch gesagt. Das ist für mich auch die Legitimation und meine Visitenkarte, in der Organisation auftreten zu dürfen und mich vor allen Dingen unabhängig machen zu dürfen. Ich kann mit einem Verbundpartner im Interesse der Sparkassen nur gut verhandeln, wenn ich selber mit meiner eigenen Sparkasse nicht unter Druck bin. Wenn ich da schon merke, oh, ich muss schauen, wie ich am Jahresende die Bilanz zubekomme, dann kann ich nicht mehr frei verhandeln und dann wäre ich kein guter Bundesobmann für alle anderen Sparkassen in Deutschland. Und deswegen diese klare Priorität und ich habe es ja meinen Verwaltungsratsvorsitzenden versprochen, sollte es mir nicht mehr der Fall sein, dann werde ich natürlich meine Mandate niederlegen, weil Priorität Nummer 1 hat die Sparkasse Niederbayern Mitte und dann kommt aber gleich die gesamte Sparkassenorganisation.
Ja, das ist, glaube ich, auch der einzige richtige Weg. Ne? Ich sage mal, als Vorbildfunktion fürs eigene Haus können Sie nur dann strahlen, wenn das Haus strahlt. Das ist völlig nachvollziehbar.
Sehe ich so und deswegen will ich meinen Arbeitstag in der Sparkasse auch so gestalten, dass ich, wenn ich in der Sparkasse bin, ausschließlich, heute machen wir Ausnahme, ausschließlich für Kunden und Mitarbeiter
ja,
da bin.
Ja, stimmt. Ich bin kein Kunde der Sparkasse Niederbayern Mitte, aber ein Kunde
es kann
der
noch werden.
Aber es kann noch werden, genau.
Sie müssen aber jetzt uns ins Geschäftsgebiet ziehen, wenn wir wollen das Regionalprinzip einhalten.
Der Satz ist wichtig.
Ja, der ist wichtig. Für den Bundeshauptmann umso
definitiv
mehr.
Ja, habe ich verstanden. Nein, aber bleiben wir mal bei den Sparkassen. Jetzt haben Sie ja ganz viel Einblick natürlich aufs eigene Institut sowieso, aber natürlich auch durch die verschiedenen Einbindungen in die jeweiligen Gremien, auch auf die gesamten Sparkassen in Deutschland. Wenn Sie so von oben heute mal draufblicken, so auf das Geschäftsmodell, wir haben jetzt wieder Zinsen, es ist durchaus im Wettbewerb natürlich die gleichen Verdächtigen, mal kommen welche dazu, mal sterben wieder welche ab. Wenn Sie mich vor 10 Jahren gefragt hätten, hat sich eigentlich nicht viel verändert. Es ist nach wie vor auch das Thema Innovationskraft zu spüren. Also wie blicken Sie auf diese verschiedenen Trendentwicklungen? Da ist KI am Himmel, da ist Blockchain, da ist vielleicht auch das Thema digitale Währungen und Krypto am Horizont. Themen, die jetzt ja heute auch schon greifen. Wie schauen Sie heute auf die Sparkassen in Deutschland drauf? Was fällt Ihnen auf? Wo sagen Sie, das finde ich richtig gut? Da gibt es vielleicht Themen. Einfach mal aus heutiger Perspektive.
Also grundsätzlich sehr zuversichtlich. Was die Innovationskraft anbelangt, ich weiß, da wird uns manchmal nachgesagt, dass wir da ein bisschen zu langsam sind und zu träge sind. Da habe ich mittlerweile einen ganz anderen Eindruck, weil ich einen anderen Einblick habe. Und wenn ich nur unsere Verbundpartner DSV, FI, DekaBank anschaue, wie weit und wie stark wir mittlerweile im Bereich Digitalisierung sind, wie weit wir im Bereich, auch was das Thema Krypto mit Kryptoverwahrung und so weiter anbelangt, wie weit wir im Bereich Payment sind. Hier sind wir viel, viel weiter als unsere Wettbewerber. Natürlich gibt es jeden Tag irgendwo einen Nischenanbieter, der in irgendeinem speziellen Bereich weiter ist wie wir. Was wir aber insgesamt, und jetzt bin ich bei uns Sparkassen, nicht vergessen dürfen, das ist der Kunde und die Kundensicht. Und deswegen bin ich so froh und dankbar, dass wir die DSGV-Strategie niedergeschrieben haben mit diesen 3 Fokusthemen Kundenzufriedenheit, Marktrelevanz und Robustheit der Sparkasse. Und ich glaube, wir müssen diesen Dreiklang hinbekommen. Und da macht mir aktuell ein bisschen Sorge das Thema der Marktrelevanz. Ich glaube, dass wir die Marktrelevanz ein bisschen vernachlässigen zugunsten der Robustheit, wobei ich ein großer Fan der Rentabilität bin, damit da nicht falsch verstanden werde. Aber
Sie meinen mehr zu investieren jetzt an der Stelle?
Ja, ich glaube, das sind wir schon gut. Ich glaube eher, dass wir auch im Bereich der Kundenzufriedenheit noch Potenzial nach oben haben. Und das hat natürlich was mit Service, mit Engagement. Das hat damit zu tun, dass wir immer weniger Leute tatsächlich am Point of Sale haben. Da kommt das Thema Regulatorik. Das ist aber auch das Thema, wie Sie vorher gesagt haben, wir brauchen Arbeitsteilung in den Verbänden, damit wir in den Sparkassen unsere Leute an den Vertriebspunkten halten können, weil das hat sehr viel mit Kundenzufriedenheit zu tun. Ja. Und Kundenzufriedenheit hat natürlich ein Stück weit auch mit Preisen zu tun, die wir bieten und bieten müssen. Und da sind wir in der Produktion immer noch etwas teurer als manche Wettbewerber. Da, wenn ich nur auf das Wertpapiergeschäft schaue, dann sind wir, da will ich niemandem zu nahe treten, in der Produktion zu teuer und da müssen wir billiger werden. Und da müssen wir investieren und da müssen wir noch stärker werden als Organisation. Und deswegen ist mir so wichtig, dass wir die DSGV-Strategie nicht nur in den Sparkassen leben, sondern in der gesamten Organisation leben. Und die Kunden unserer Verbundpartner sind die Sparkassen und die müssen auch schauen, dass die Sparkassen zufrieden sind.
Ja, unbedingt. Sagen wir, das Thema Produktion, was Sie ansprachen, das hängt natürlich stark auch mit Technologie zusammen, ja, auch mit Prozessen zusammen. Ich erlebe in den letzten Jahren sehr häufig die Diskussion, man versucht, die Produktion in der 1-zu-1-Beziehung zum Kunden zu vergünstigen, also auch im Sinne der Gesprächsdichte, ne, Stichwort mediale, digitale Kanäle. Aber ich glaube, die Produktion zum Produktabschluss, ja, die standardisierten Prozesse in Verbindung mit Einlieferung der Leistungen von Verbundpartnern, da liegt wahrscheinlich ein deutlich größerer Schlüssel, weil der am Ende ja Ressource bindet, ja, auch im Unternehmen einer Sparkasse als auch bei den Verbundpartnern. Von daher würde ich das auch so unterstreichen, zumal ja das Thema technische Anschlussfähigkeit ohnehin ein Riesenthema ist in der Organisation. Wie schaffen wir es, die Häuser auf ähnliche Niveaus zu bringen?
Ja. Ja, da müssen wir auch ehrlich zu uns selber sein. Wenn wir immer von Standardisierung sprechen, dann müssen wir es auch tun. Und wir sind uns da, auch Dr. Schmalzl und Co. einig, wir werden uns es nicht mehr leisten können in der Zukunft, dass wir immer warten, bis der Letzte endlich eingesehen hat, dass er auch auf Standard übergeht, sondern wenn wir, sage ich einfach mal eine Zahl, 80% der Sparkassen erreicht haben, dann ist es der Standard, der wird umgesetzt und alles andere abgeschaltet. Wir werden es uns nicht mehr leisten können und wir sollten es uns auch nicht mehr leisten, denn dann kann ich endlich Preise bieten, die Kundenzufriedenheit erhöht und da sehe ich Potenzial und wir sind ja gut, weil wir haben mit der FI einen tollen IT-Dienstleister. Wenn ich mir jetzt diese Kacke mit PayPal anschaue, dann möchte ich fast sagen, das hätte es bei uns nicht gegeben mit unserer FI. Aber wir erstarren immer wie das Kaninchen vor der Schlange, wenn wir PayPal hören. Was, jetzt haben wir gesehen, was das für eine Glitsche ist. Und da müssen wir mit Selbstbewusstsein jetzt Richtung Vero, Richtung EPI marschieren. Und das kann ich nicht verstehen, dass da manche noch verschließen.
Zumal, Sie haben es gerade gesagt, das Thema Selbstbewusstsein. Das ist ein Themenfeld, was, glaube ich, der Organisation manchmal fehlt. Allein wenn man die Preise sich anschaut.
Für ja, den absolut. Wir sind im Bereich Digitalisierung führend. Wir sind der 5. Beste in ganz Europa. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die beste Gruppe in Deutschland.
Ja, und ich habe es gerade noch ausführen wollen, das Thema gerade im Payment-Bereich, weil Sie es ansprachen. Ne? Vero-Kosten für den Einzelhändler versus PayPal an der Stelle. Das ist teilweise Faktor 4.
Ja, aber Sie sehen meine Leidenschaft. Ich lasse Sie nicht mal ausreden, weil ich da wirklich brenne, weil mir das so wichtig ist, dass wir jetzt auf diesen Zug Vero-EPI aufspringen. Nur dadurch können wir auch den digitalen Euro in der jetzt geplanten Form vielleicht noch verhindern. Und das müssen wir verhindern. Und von daher brenne ich da wirklich dafür und ja, wenn es nicht so tragisch gewesen wäre, diese Panne bei PayPal, könnte man dem Ganzen ja noch ganz was Kleines Gutes abgewinnen.
Das stimmt. Ja, wobei natürlich das schon ein Ritt wird. Ne? Ich sage es jetzt immer so platt, weil natürlich auch die Entwicklung Vero, wir haben ja unterschiedliche auch Länder in Europa, die unterschiedliche Systeme schon hatten. Ja, jetzt Frankreich beispielsweise. Ne? Die haben es natürlich deutlich leichter, aufgrund auch standardisierter Systeme, auf Vero umzustellen, als wenn sie sehr fragmentiert im Payment-Sektor in Deutschland unterwegs sind. Wir haben viele Anbieter, viele Angebote. Schweden mit Swish ist da deutlich klarer. Deswegen, ich glaube, das Entscheidende ist, lauter zu werden. Sie hatten es gerade gesagt, selbstbewusster und die Dinge zu tun. Ja.
Ja, genau. Also ich glaube, da liegt wirklich viel dran und wir sollten durchaus selbstbewusster auftreten gegenüber auch den Medien, gegenüber der Politik. Ich meine, wir sind ja wer in Deutschland? 300.000 Beschäftigte und ich sage immer wieder, wer, wenn nicht wir, würden die Wirtschaft, würden die Bürgerinnen und Bürger in den Regionen finanzieren, wenn sie heute die Medien wieder verfolgen und in Bayern die Oberbank das gesamte Bargeld Versorgung einstellt, dann muss ich sagen, ja, wer, wenn nicht wir? Wir sind da.
Absolut, absolut. Ja, und jetzt haben Sie ja den Blick heute auf die Sparkassen gerichtet. Jetzt haben Sie gerade auch von Standards gesprochen, dass das immer so 80-20 Pareto-Modell, das hat ja über Jahre, über Jahrhunderte, wollte ich fast schon sagen, auch Bestand. Bei aller Standardisierung, wenn wir jetzt mal auf die 20% gucken, ja, die im besten Fall, in Anführungszeichen, noch übrig wären, wie viel Individualität wären dann in diesen 20%? Also was dürfte oder müsste vielleicht auch eine Sparkasse dann heute selbst agieren, ohne jetzt sich wiederum dem Standard zu verwehren? Was wären denn 20% drin?
Ja gut, ich glaube, das muss jedes Haus und jeder Vorstand für sich entscheiden, was ihm diese Individualität wert ist und vor allen Dingen sich die Frage beantworten, ist der Kunde bereit, für diese Individualität extra zu bezahlen? Das ist ja letztendlich das Entscheidende und wir dürfen uns ja auch nichts vormachen. Und da nehme ich sogar meine Sparkasse Niederbayern Mitte als Beispiel. Ich sage immer wieder, wir beschäftigen uns noch zu intensiv mit den falschen Kunden. Und damit meine ich jetzt gar nicht diesen VSP-Gedanken vor 20 Jahren, sondern ich muss mir wirklich einmal anschauen, nur weil der Kunde, der jeden Tag reinkommt und schönen guten Morgen sagt, ist nicht unbedingt der beste Kunde. Und das muss man unseren Mitarbeitern noch viel stärker, auch was diese unternehmerische Sichtweise anbelangt, verdeutlichen. Und dann habe ich auf Jahre hinaus überhaupt keine Zukunftsängste, weil ich zutiefst überzeugt bin, die persönliche Beratung hat Bestand, nicht in der Form wie vor 10 und 20 Jahren, aber das wird es immer geben, weil der Bedarf da ist und wir müssen nur uns selber, was das ganze Thema Change Management anbelangt, uns so verändern, wie sich die Kundenansprüche verändern. Das ist die große Herausforderung.
Ja, das ist wie ein Mantra, was Sie vor sich hertragen. Sie haben das ja schon mehrfach in verschiedensten Formaten ja auch gesagt. Die Entwicklungen der Strukturen auch in Sparkassen folgen dem Kundenverhalten. Ja. Filialen will ich heute gar nicht aufmachen, das Thema, weil das Thema ist seit vielen Jahren gibt immer wieder Diskussionen. Aber entscheidend ist, dass Kundenverhalten nun mal auch Strukturen ein Stück weit beeinflusst. Ne? Sie hatten es auch gesagt, das Thema Service, natürlich muss man sich auch die Frage stellen, Service, wie kann ich ihn organisieren und möglichst so, dass auch der Kunde ihn noch bezahlen kann oder noch bezahlen will. Ja, das sind, glaube ich, auch so Schmerzpunkte, die da mit reinzahlen in die Diskussion. Ja.
Absolut richtig. Und wir haben es vorher an anderer Stelle kurz gestreift. Das ist das Thema Kommunikation, Transformation. Da hatten wir das Thema, wie nehmen wir die Sparkassen in der Organisation mit? Und genauso ist die Herausforderung, wie nehmen wir in den Sparkassen die Mitarbeiter mit und die Kunden mit bei all den Veränderungen? Und da glaube ich, weil da muss man uns dessen bewusst sein, nicht alle sind gleich schnell, nicht alle sind gleich aufgeschlossen, aber wir brauchen alle. Genau. Weil sobald ich irgendwo Verweigerer habe, die finden Sympathisanten. Und dann kann ich das Projekt nicht umsetzen. Die Erfahrung, glaube ich, hat jeder schon gemacht und die Fehler leider auch. Und da müssen wir versuchen, die Fehler zu minimieren.
Was wäre denn aus Ihrer Sicht heute mit Blick auf die Sparkassen, dann vielleicht auch weitergefasst auf Strukturen in der Organisation, ein, ich sage jetzt mal, eingeschwungener Zustand, wo Sie sagen, also wir sind jetzt nicht eingeschwungen, ich glaube, so haben Sie es auch nicht formuliert, sondern eher, wie könnte man das so weiterentwickeln, auch im Sinne der Produktionseffizienz, auch im Sinne von der Kundenzentrierung, dass auch die Marktrelevanz auch wieder ganz stark in die Köpfe kommt. Ja, die Robustheit ist ja in den Sparkassen, kann man schon so sagen, bundesweit wirklich sehr, sehr gut. Aber wie schafft man dieses Thema noch weiter so einzuschwingen, dass es auch für die nächsten Jahre sich in die richtige Richtung entwickelt? Was wären das für Maßnahmen, für To-Dos eventuell?
Ja, ich bin gar nicht sicher, ob es diesen eingeschwungenen Zustand überhaupt gibt oder geben wird. Ich glaube, wir sind mittlerweile auch als Unternehmen, Sparkassen, Finanzgruppe, müssen wir uns als agiles, dynamisches Unternehmen aufstellen, das sich permanent den Veränderungen anpasst und sich selbst reformiert und transformiert und dann jeweils anpasst, idealerweise in der Denke einen Schritt voraus ist, was kommt auf den Markt, auf den Verbrauchermarkt zu, mit welchen Medien muss ich operieren, dass am Ende immer ein gewisser Anteil bleibt für die persönliche Beratung, davon bin ich zutiefst überzeugt. Und da müssen wir dann auch die Qualität vorhalten, die dann nur wir oder nur im Präsenzgeschäft abrufbar ist. Aber dann bitte auch für den Preis, der dafür erforderlich ist. Das Selbstbewusstsein müssen wir schon haben und sollten wir auch an den Tag legen, dass wir dann auch anständige Preise bezahlen. Und diesen Spagat müssen wir schaffen. Und auf der einen Seite, und darum habe ich vorher bewusst gesagt, was die Innovationskraft anbelangt, sind wir besser, als wir es glauben. Da müssen wir auch weiterhin auf dem Gaspedal bleiben, damit wir diesen Service hier anbieten können, den der Kunde selber erfüllen kann. Und auf der anderen Seite diese starke Beratungsleistung. Und da haben wir Zukunft, da bin ich überzeugt. Und ich habe immer wieder auch die Aussage, welche Alternative hat denn der Kunde überhaupt noch? Und da meine ich jetzt nicht nur das Kreditgewerbe, sondern generell. Und viele unserer Beschwerden, die bei uns täglich aufschlagen, haben oft gar nichts mit der Sparkasse zu tun, sondern der Kunde sagt, ja, ich kann ja sonst niemand das mehr sagen, dass ich bei der Telekom niemand erreiche und da niemand erreiche und da niemand erreiche. Ja, ja, ja. Aber bei uns erreicht er noch jemand.
Ja, ja. Ja, und das ist auch ein Stück weit ja die DNA, ne, wenn man ehrlich
genau.
ist. Und dafür ja, genau. gab es ja auch die Sparkassen-Idee. Ja.
Das ist richtig, aber da sollten wir dann so selbstbewusst sein, auch einen Preis dafür haben zu dürfen, dass unsere Mitarbeiter nicht kostenlos zur Verfügung stehen, um sich die Themen der Bürgerinnen und Bürger anzuhören.
Absolut. Jetzt setzen wir uns mal zusammen in eine Zeitmaschine, Herr Strohmeier. Wir fliegen mal in Richtung Zukunft und ich sage jetzt mal, die nächsten 5 Jahre, das ist ja fast schon übermorgen, schauen wir mal auf 10 Jahre. Jetzt gut, in 10 Jahren werden Sie vermutlich...
Hoffentlich meine Enkelkinder auf dem Schoß haben.
Und ich erlebe hier einen Bundesobmann, der brennt, positiv gemeint, für die Organisation. Wenn Sie jetzt, wenn wir mal gemeinsam in der Zeitmaschine säßen, in 10 Jahren drauf gucken, was glauben Sie, ist passiert in der Sparkassenorganisation? Strukturell, inhaltlich, technologisch vielleicht auch. Die Trends haben Sie gerade ein bisschen andiskutiert oder haben wir gerade andiskutiert. Aber was glauben Sie, vielleicht, ja, wenn man auf die Anzahl der Häuser gucken, 340 Sparkassen haben wir, glaube ich, aktuell in Deutschland. Wo glauben Sie, geht die Reise hin?
Ja, ich schrecke immer ein bisschen zurück. Ich kriege die Frage ja von zahlreichen Medienvertretern immer gestellt, wie viele Sparkassen haben wir noch in 5 oder in 10 Jahren?
Und deswegen, um die Inhalte, weniger.
Deswegen möchte ich da nicht drauf antworten, weil ich habe vorher schon mal gesagt, die Größe ist nicht unbedingt ausschlaggebend für das Ergebnis. Ich glaube aber, und davon bin ich überzeugt, in der Organisation müssen wir schlanker werden. Und da möchte ich jetzt niemand zu nahe treten, ob das die Landesbausparkassen, ob das die öffentlichen Versicherer, ob das die Landesbanken sind, ob das die zahlreichen Dienstleister sind, die noch drunter sind. Da müssen wir noch viel schlanker werden. Da haben wir noch viel Potenzial. Und das, da würde ich mich freuen, wenn da ein Ruck durch die Organisation gehen würde in Form einer Konsolidierung. Und ich bin auch überzeugt, dass der kommen wird. Ich hoffe nicht, dass er aufgrund einer Zwangslage kommt. Das dürfen wir nicht die Augen verschließen. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder Notsituationen gehabt, wo auch der Bundesobmann nächtelang mitgetagt hat um die ein oder andere Rettungsaktion. Das sollte man vermeiden, indem man schlau und kühl das rechtzeitig im Vorfeld machen. Und das würde man wünschen, dass wir auch in der Organisation an oberster Stelle strukturelle Themen besprechen, denn es wird erforderlich sein, damit die Organisation in 10 Jahren genauso erfolgreich dasteht, wie sie heute dasteht.
Ja, zumal die Struktur der Organisation ist ja auch Teil des Produktionsprozesses.
Genauso ist es.
Da muss man ja auch an der Stelle sagen, und die kostet ja auch ein Geld.
Ja, natürlich. Und wenn ich vorher sagte, bei den 4 Vizepräsidenten, die Landesbank sind die größten, die auch die größten Risiken haben, dann sollten wir uns dessen einfach bewusst sein, ohne dass ich das verurteile, weil Risiko hat ja immer auch mit Chance und Ertrag zu tun. Aber wir sollten uns dessen bewusst sein. Können wir uns als Organisation die Risiken, die wir in der ganzen Familie haben, können wir uns die leisten und wollen wir uns die leisten? Und diese Themen sollten wir einfach mal diskutieren.
Aber das ist so einfach mal diskutieren, hatten Sie gerade gesagt, so einfach ist es nicht.
Ja, ich möchte es jetzt nicht unbedingt durch den Äther herblasen, welche Ideen ich hier hätte. Ja, aber ich sage eins, und da schaue ich auch nicht zurück, weil ich mich ja dieser Bewegung angeschlossen hatte. Helmut Schleweis hatte mit dem Sparkassenzentralinstitut keine schlechte Idee. Deswegen habe ich sie auch unterstützt.
Ja, die Ideen sind ja erstmal der Anfang, ne? Allen Handels.
Genau. Und schlimm ist, wenn wir keine Ideen mehr haben.
genau. Nur es setzt natürlich auch voraus, wenn wir von der Zeitmaschine wieder drauf gucken, dass natürlich Menschen willens sind, diese Strukturveränderung auch mal zu diskutieren. Ja. Und das ist natürlich auch ein sehr politisches Thema. Da geht's
der Bundesobmann ist es willens, ja.
Sehr schön. Nein, das ist ja entscheidend. Und der Bundesobmann ist ja in Verbindung mit den Landesobleuten im Endeffekt ja treibend, ne, in solchen Diskussionen. Ich glaube, das ist auch wichtig, weil am Ende des Tages geht es wirklich auch um Effizienz im Bankensystem.
Natürlich.
Und die Kunden müssen es noch bezahlen können.
Genau, ich bleibe immer bei meinen 50 Millionen Kunden. Ja. Und das ist für mich das Entscheidende. Ich möchte nicht dazu beitragen, dass aus den 50 Millionen 40 oder 30 werden. Das wäre für mich der falsche Weg. Und ganz ehrlich, da sind wir ja ein Stück weit dabei, denn der Wettbewerb ist ja mittlerweile ein ganz anderer, als der noch vor 10 oder 20 Jahren der Fall war. Und diese Maschinerie wird sich nicht aufhalten lassen, weil das Netz ist ja bereits
ausgelegt,
ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes, und die fischen auch bei unseren Kunden.
So ist es.
Ganz gehörig. Und ich möchte auch nicht so weit kommen, dass der Kunde die lukrativen Geschäfte woanders macht und das Girokonto lässt er dann noch im Idealfall für ihn kostenlos bei uns. Und das wird auf Dauer nicht funktionieren. Das ist nicht die Strategie, die ich verfolge.
Ja, zumal, Sie hatten es auch vorhin angesprochen, über die strategischen Eckpfeiler der DSGV-Geschäftsstrategie. Das würde die ökonomische Robustheit massiv beeinträchtigen.
Ja, natürlich. Ja. Ja, natürlich.
Also das Geschäftsmodell lebt nun mal auch von Euros. Ja, und das muss man ganz klar sagen.
Auch dessen sollten wir uns bewusst sein und es selbstbewusst formulieren. Bei aller Gemeinwohlorientierung, zu der ich zu 1000% stehe, auf die ich auch stolz bin. Aber ich sage genauso deutlich, wir müssen Geld verdienen.
Na klar, Sie können es nur ausschütten, wenn Sie es verdienen.
Genauso ist es. Und den öffentlichen Auftrag kann ich nur erfüllen, wenn ich vorher schöne schwarze Zahlen habe.
So ist das. Und die Hausaufgaben gemacht haben.
Genau.
Ja, total spannend. Und ich finde auch sehr, sehr klar, aber so kenne ich Sie auch in anderen Gesprächslagen.
Danke.
Das ehrt Sie auch sehr. Und ich glaube, diese Strukturfragen auch im Hinblick auf Zusammenarbeit, die schafft man auch arbeitsteilig, sich zu organisieren. Sie hatten vorhin eine Idee mal reingebracht, auch ja innerhalb der Regionalverbände und so weiter. Ich glaube, es gibt viele, viele Bereiche, wo man reinschauen kann, wie man das besser miteinander hinbekommt. Und zwar immer im ergebnisorientierten Format.
Ja, unbedingt. Und ganz ehrlich, ich sage immer als Beispiel, der Kunde in Schleswig-Holstein, der mag einen anderen Dialekt haben als der Kunde in Niederbayern, aber der ist genauso abhängig und hoffentlich auch stolz auf sein Girokonto bei der Sparkasse Kiel oder wo auch immer, wie der Kunde in der Sparkasse Niederbayern Mitte mit all den Verbundprodukten, mit all dem Cross-Selling. Und da müssen wir schnell sein, da müssen wir lieferfähig sein, da müssen wir gute Qualität haben und da müssen wir den Service haben, den er erwartet. Und der Service unterscheidet sich gar nicht so großartig zwischen Kiel und Straubing.
Das ist genau der Punkt. Da kann ich tatsächlich aus meiner Praxis berichten, mit vielen Beweisen, sei es über Kundenbefragungen, über technische Analysen, die genau das ja darstellen. Ja, also genau. Es ist nun mal so, natürlich reden wir am Ende erstmal von Produkten und Prozessen, aber die Bedürfnisse und die Problemstellung eines Menschen, die sind in Straubing genauso wie in Bremen und in Freiburg und egal, wo wir hinschauen. Ja?
Genau.
Es sind einfach Menschen, ja, die ihr Leben bauen. Und für dieses Bauen brauchen sie ein Institut, was ihnen hilft. Diese Produkte, die sie anbieten, die müssen Kosten im Sinne des Kunden einen Wert liefern, ja, und damit auch wertvoll sein oder auch preiswert sein. Nicht im Sinne von günstig, sondern preiswert sein. So, und das Ganze in Verbindung mit einer echten Kundennähe und einer Vertrauensbasis kann nur erfolgreich sein. Also wir erleben sie auch in anderen Branchen. Ja, nur so funktioniert es.
Ja.
Also deswegen finde ich total gut, wenn Sie jetzt so jetzt mal in Ihrer Rolle als Bundesobmann, jetzt machen wir mal ein bisschen Weihnachten miteinander, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich für die Sparkasse Finanzgruppe heute wünschen?
Ja, dass aus den 50 Millionen, 55 Millionen zufriedene, hochbegeisterte Sparkassenkunden werden. Und man darf ja träumen, aber ich bin trotzdem auch Realist. Was ich mir noch viel stärker wünschen würde, ist fast ein bisschen ein gesellschaftspolitisches Thema. Wir geben den Schreiern immer zu viel Aufmerksamkeit. Wir haben es, Gott sei Dank, sehr viele, sehr zufriedene, glückliche Sparkassenkunden und haben natürlich auch, das bringt das Geschäft mit sich, an der einen oder anderen Kante mal unzufriedene Kunden und die machen Stimmung. Und da würde ich mir wünschen, dass man den Zufriedenen noch mehr Gehör verschaffen kann, wie immer man das auch darstellt. Und Ähnliches können wir ja auch, und darum habe ich gesagt, das ist ein gesellschaftspolitisches Thema, Ähnliches können wir ja auch in der Parteienpolitik wahrnehmen. Und da würde ich mir wünschen, wie bereits gesagt, dass man der großen herrschenden Masse mehr Aufmerksamkeit widmet. Und ich glaube, das ist auch im Großen und Ganzen in unserer Organisation so. Hier haben wir auch sehr viele, sehr gute, sehr engagierte Kolleginnen und Kollegen. Und das würde mir wünschen, dass das so bleibt und dass das so wertgeschätzt wird.
Im Prinzip die Mischung aus Demut und Stolz. Also das irgendwie zu kombinieren, weil das, wie Sie sagen, das ist wirklich meiner Meinung auch ein gesellschaftliches Thema. Wir sind viel zu stark am uns den Rücken gegenseitig.
Absolut richtig. Und Sie haben das sehr schön herausgearbeitet. Demut und, wenn ich es noch ergänzen darf, eine Leidenschaft. Eine Leidenschaft für die Sparkassen, auch für die Sparkassen-Idee, wenn die nicht so gut gewesen wäre, würde es sie nicht seit 200 Jahren geben. Und das ist auch die Zuversicht nach vorne. Und diese immer zu arrondieren und immer auf die Aktualität hier herzurichten, das soll unsere Aufgabe sein, unser Ziel sein. Und daran lassen Sie uns weiterarbeiten.
Starke Worte, wie ich finde, vom Bundesobmann. Also ich habe so einen kleinen Gänsehautmoment, weil das ist genau das, was wir hier brauchen. Wir brauchen klare Haltung und klare Ausrichtung und auch letzten Endes möglichst Begeisterung für die Gruppe, die viele ansteckt, ja, dass auch dieses Modell Sparkasse auf viele, viele Jahre erfolgreich bleibt. Davon gehe ich auch aus. Es wird sich natürlich verändern, in Strukturen, keine Frage, auch in Prozessen und Technologie. Aber es wird immer irgendwo eine Sparkasse geben. Möglichst viele Institute, um auch die Idee nach vorne zu tragen. Dafür kämpfen wir ja auch von unserer Seite her. Sonst gäbe es uns ja auch nicht. Also von daher sind wir uns da massiv handelseiniger.
Super. Super, so soll es bleiben.
Sehr schön, so soll es bleiben. Genau, dann sage ich an der Stelle ja ganz herzlichen Dank an Sie. Wir haben ein bisschen was gelernt. Was ist eigentlich ein Bundesobmann? Was treibt der so den ganzen Tag in den verschiedensten Gremien und Strukturen? Und haben auch, glaube ich, verstanden, wie wichtig diese Rolle ist, um auch letzten Endes in dem Konzert der vielen Musiker da auch letzten Endes eine dirigierende Rolle mit zu übernehmen, um auch die richtigen Töne anzuschlagen. Das haben Sie sehr eindrucksvoll geschildert. Und was ich sehr gut fand, auch im Hinblick auf die Einschätzung auf die Sparkassenwelt heute und morgen, klare, mahnende Worte. Macht euch Gedanken über Produktionseffizienz, macht euch Gedanken über perspektivische Strukturen und Konsolidierung. Und Sie sind gesprächsbereit, diese Dinge auch zu diskutieren. Das habe ich auch wahrgenommen. Wünschen sich natürlich, dass der Kundenfokus da entsprechend eingehalten wird und dass wir hier nicht vergessen, wofür es eigentlich eine Sparkasse gibt. Ich glaube, ich habe es soweit zusammengefasst.
Wunderbar. Also
auch in Ihrem Sinne.
Wunderbar. Danke, Herr Ruh.
Super. Herr Strohmeier, vielen herzlichen Dank. Mir hat es riesen Spaß gemacht und ich freue mich, dass wir einen Bundesobmann wie Sie hier haben, der hier die Themen nach vorne bringt.
Ja, ganz herzlichen Dank.
Das war's für heute mit Ruhe im Studio. Vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst und mir bis zum Schluss dein Ohr geschenkt hast. Wenn dir diese heutige Episode gefallen hat, dann lass mir gerne eine Bewertung da auf Spotify, Apple Podcasts oder überall dort, wo du Podcasts hörst. Das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Vielleicht hast du auch ein Feedback für mich oder Themenvorschläge oder sogar Lust, mal selbst als Gast bei Ruhe im Studio dabei zu sein. Dann schreib mir einfach unter podcast@s-c.de. Ich freue mich auf viele Ideen, auf viele Vorschläge und wer weiß, vielleicht sieht man sich ja mal in naher Zukunft bei Ruhe im Studio persönlich wieder. Wenn du den Podcast abonnieren willst, tu das gerne und teile ihn auch gerne mit deinen Freunden oder deinem Netzwerk, denn mit deiner Unterstützung schaffen wir es gemeinsam, den Podcast noch besser zu machen und möglichst viele Menschen zu erreichen. Ich freue mich auf die nächste Episode. Wir hören uns. Jetzt ist aber genug der vielen Worte. Ich sage an der Stelle, jetzt ist Ruhe im Studio.